Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des MLS-Podcasts. Herzlich willkommen, Vincent.
Guten Tag.
Und herzlich willkommen, Raniel, der indische Freund von Daniel.
Guten Abend.
Hast du jetzt versucht, ein indisches Wort zu suchen?
Ich habe es mir überlegt, ob ich jetzt so einen indischen Akzent mache, wie man es von diesen netten Herrschaften kennt, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Aber da habe ich mir überlegt, nee, lass ich lieber.
Ja, sonst weiß ja jeder, was du in deiner nebenberuflichen Tätigkeit so machst.
Also mein Anwalt hat dazu gesagt, ich soll mich nicht dazu äußern, von daher würde ich bitte skippen den Part.
Okay, wir gehen lieber in den Part über, der weniger justizabel sein dürfte. Der Spieltag ist vorbei, es war ja mal wieder ein Trainingstag für uns, ein Trainingsspieltag. Was war so im Gesamt euer Eindruck davon? Wie seid ihr aus diesem Spieltag generell rausgegangen?
Enttäuscht. Auf Kansas-Ebene sowie auf MLS-Fantasy-Ebene sowie auf Kicktipp-Ebene.
Und du, Raniel?
Ja, Kicktipp sah jetzt so die ersten Stunden gut aus oder die ersten paar Spiele. Aber da hat man mehr und mehr gemerkt, dass es doch ein bisschen, ja, schwierig wird. Es gab ein paar Spiele, wo man sich die Frage stellt, wie konnte das passieren? Dann gab es ein paar Spiele, wo man bis zum Schluss mitgefiebert hat. Einfach ein geiles Fußballwochenende, groß und ganz. Auch wenn ich jetzt auf Tipkick zurückgefallen bin und auch auf Fantasy leider nicht gewinnen konnte.
Was war so eines der Partien, wo du dich gefragt hast, wie das passieren konnte?
Atlanta gegen Montreal zum Beispiel. War so ein Spiel. Montreal unter der Woche ja noch CONCACAF Champions League gespielt. Jetzt am Wochenende, Samstag war das, glaube ich, zu Gast im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Und Martinez hat ja früh die Gastgeber in Führung geschossen. Später aber kam Montreal zurück und ist gleich dreifach. Dann kam später dann, zum Zeitpunkt, als es noch 1-3 stand, die goldene Stunde des Dom Dwyer Fußballgottes.
Oh ja.
In der 64. Minute eingewechselt, 3 Minuten später mit einem brutalen Foul, wo man sich die Frage stellt, wie kann er sowas machen, als Stürmer wohlgemerkt, ist dafür vom Platz geflogen. Gut, im Endeffekt hat es tatsächlich sein Team noch einen Punkt gebracht, weil danach Atlanta nochmal aufgedreht hat. Irgendwie, kurz vor Schluss, 2-3. Und mit der letzten Aktion, mehr oder weniger in der Nachspielzeit, gab es dann einen Freistoß, der abgefälscht wurde und ins Tor ging. Also schon 3-3 nach 95 Minuten.
Habt ihr bei, ich glaube, Instagram war es gewesen oder vielleicht auch bei Twitter, dort hat jemand die Szene gezeigt, der stand direkt hinter dem Torwart von Montreal, wie seine eigenen Mitspieler plötzlich ihren Torwart nach dem Gegentreffer angehen. Habt ihr das zufällig gesehen?
Boah, nee. Also, war das in den Highlights drin?
Nee, das hat jemand auf, also irgendwo im
in
diesem Internet gepostet.
Nee, das ist mir
ich hab's nicht gesehen, aber ich hab auch schon gesagt zu dir, dass der Ball abgefälscht war. Da macht der Torwart einfach nichts. Im Gegenteil, er geht ja noch dran, aber ja.
Ja, und auch wenn man sich das dann nochmal genauer ansieht, du siehst, selbst wenn der Ball nicht abgefälscht war, das siehst du leider nicht hundertprozentig, es kann auch sein, dass er einfach einen Drei kriegt. Was man aber definitiv sieht, ist, dass die Mauer dann definitiv nicht hoch genug gesprungen ist, weil der Ball segelt direkt über die Mauer und dann kann da auch der Torhüter tatsächlich herzlich wenig für, weil den Job hatten andere und die haben es nicht geschafft. Ja, aber die Partie ist tatsächlich nochmal sehr spannend geworden. Atlanta hatte
in Kanada in der Mauer ist.
Auch Atlanta hatte tatsächlich auch ziemlich hochkarätige Chancen noch. Und eigentlich war so Ja, die zweite Halbzeit war eigentlich die Halbzeit mehr oder weniger von Atlanta. Und sie hätten es fast auch verdient gehabt, noch zu gewinnen. Daniel und ich, wir waren ja beide für Atlanta zu dem Zeitpunkt dann. Möglicherweise aber auch, weil wir bei Kicktipp für sie getippt hatten. Aber gut, man kann nicht alles haben.
Ja, es war auch primär dieses Zeitspiel. Dieses, ja, ich bin kein Freund davon, Anne, du bist auch kein Freund davon. Es ist halt einfach letzten Endes die gerechte Strafe für ein Spiel, was man sich selber kaputt gemacht hat. Man ist in Überzahl, Stürmer, rot gesehen ist weg. Es muss so viel klüger spielen. Dass du dann 3-2 bekommst, kann passieren, aber du darfst dir nicht zwei Gegentore fangen. Egal wie, egal unter welchen Umständen, darf dir nicht passieren. Dann den Torwart anzugehen, ist eh frech, weil wenn er alles hält, ist das super. Wenn er einschleichen lässt, weil die Vordermannschaft zu blöd ist, zu verteidigen, muss man einfach so sagen, ist der alte Buhmann.
Immerhin ist Montreal jetzt auch im Club aufgenommen, im Club der Teams, die eine 2-Tore-Führung verschenkt haben. Sie sind jetzt gemeinsam in einem Raum mit Columbus Crew und den Refs, die ja in den letzten beiden Spieltagen es schon bewiesen hatten. Der Club füllt sich so langsam. Und das gerade mal am 4. Spieltag. Und ich ahne schon, es wird nicht lange dauern und kommen dann noch viel mehr Teams dazu. Was mich wundert, ist, dass Cincinnati noch nicht dabei ist, die ja letztes Jahr den Club gewonnen hat. Aber es ist noch viel Zeit. Bei der Gelegenheit könnten wir eigentlich schon mal kurz über Cincinnati reden.
Wollte ich gerade sagen.
Was ist denn da los?
Ich glaube, die haben kurz im gallischen Dorf vorbeiguckt und haben aus dem Zaubertrank getrunken. Wobei, guter Gegner war Inter Miami. Das ist jetzt dann auch keine Kunst, da 3-1 zu gewinnen. Aber ich glaube, wer trotzdem Zaubertrank getrunken hat, ist einfach Brandon Vasquez, der jetzt, wie schon im letzten Spieltag, wieder einen Doppelpack gemacht hat. Also 2 Spiele, 4 Tore. Kann sich absolut sehen lassen. Aber es waren halt auch 2 Kopfballtore. Also ist ein Stürmer, der seine Größe absolut ausnutzt. Ja, und Cincinnati hat einfach Bock. Also gut, man muss dazu sagen, es gab noch eine sehr traurige Szene. Also kinderfreundlich war das Spiel nicht. Zumindest nicht für die Kinder von Acosta.
Ja.
Denn die durften schön zuschauen, wie ihr Vater einen Elfmeter kläglich verschießt und dabei so bescheuert anläuft, dass man nur verschießen kann. Aber gut, daran mussten sie noch ein bisschen arbeiten.
Er wurde dafür ausgewechselt.
Das stimmt. Aber alles andere, würde ich mal sagen, passt eigentlich soweit. Also spielerisch, also was ich jetzt in den Highlights gesehen habe, sah eigentlich auch ganz gut aus und ja, keine Ahnung, vielleicht fangen sie sich ja. Den Fans würde ich es gönnen, weil die sind echt super. Stimmung fand ich jetzt auch wieder ganz gut eigentlich im Stadion, auch wenn es nicht ausverkauft war. Ja, mal gucken.
Ja, es macht halt einfach, finde ich, Spaß, immer den Fans tatsächlich auf Instagram einfach so die Stories anzuschauen. Sie sind einfach fußballverrückt, sie haben es einfach verdient. Allgemein die Stadt Cincinnati hat es einfach verdient, mal ein erfolgreiches Jahr zu haben. Wir hatten ja jetzt in der NFL, wir hatten ja die Bengals im Super Bowl. Warum denn jetzt nicht auch der Fußballclub aus Cincinnati? Also MLS Cup muss ja jetzt nicht zwingend sein, aber Playoffs, wenn sie so weitermachen, alle Gegner ärgern oder viele Gegner ärgern, sehe ich da eigentlich nichts, was dagegen spricht.
Wo wir schon beim Thema Ärgern sind, es gibt da noch so ein anderes Team, womit man eigentlich nicht so richtig rechnet und was bisher auch eher immer so ein bisschen, sie hatten jetzt nicht immer die härtesten Gegner, muss man zum einen sagen, und zum anderen war da auch manchmal so ein bisschen Glück mit dabei, aber Chicago Fire sind aktuell in der Tabelle auf Platz 3. Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich.
Mhm. Also, die sind auch sehr stark unterwegs. Die haben auch wieder, gut, dieses Spiel war es halt nur ein Testspiel, aber das haben sie auch immerhin 3-1 gewonnen. Kasper Pripsialko macht da weiter, wo er eigentlich aufgehört hat bei Philadelphia, nämlich mit Tore schießen, Doppelpack, Shaqiri noch einen Elfmeter verwandelt, also läuft. Und Herbers hat, glaube ich, sogar die Vorlage zum 1-0 war es, glaube ich, gemacht.
Ja.
Also
ja, auch also aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht sehr erfolgreich. Gleich 3 Spiele an 3 Toren beteiligt. Was will man denn mehr?
Aus Fantasy-Teams-Sicht war Herbers Vorlage wichtig für mich.
Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Ja, der Gegner, gegen den sie gespielt haben, ja, die waren ja mit ihrem Trainingsteam da, Sporting Kansas City, haben auch wieder leider vergessen, die Stürmer mitzunehmen. Ich glaube, die stehen noch irgendwo an der Tanke rum.
Ja, Chaloy ist verletzt, das habe ich rausgefunden mittlerweile. Das heißt, wir haben einfach nur noch Vunjovic, den neuen Stürmer, der endlich sein Visum bekommen hat, der gleich mal ins kalte Wasser geworfen wurde und das war's halt.
Ja, aber es ist ja kein Problem. Sporting hat ja Roger Espinosa, der hat trotzdem noch das Ehrentor gemacht, also 3-1 war dann der Endstand.
Weißt du, Espinosa ist ein ZM, 35, und wir sind so knapp vorne, dass der auf dem Flügel spielen musste. Und dann musste auch noch Rookie Hernandez, der aus der zweiten Mannschaft kommt, auch auf dem Flügel spielen, der endlich auch ZM ist. Also wir hatten nicht mal Flügelspieler, weil Russell verletzt ist, weil Chaloy verletzt ist, weil jeder verletzt ist, gefühlt. Wir haben sogar mit Fünferkette gespielt, dass wir weniger Offensivspieler hatten vorne. Das ist so, das ist so traurig. So, an sich, wenn die erste Elf fit ist, wäre der Kader echt gut. Aber wenn da 2-3 Spieler ausfallen, ist das so scheiße, weil es einfach an der Breite fehlt. Das ist irgendwie enttäuschend. Ich finde, die Abwehr finde ich okay. Die passt von der Breite und so. Das finde ich nicht schlecht. Aber offensiv, ich weiß nicht, da fehlt es einfach noch. Naja.
Man muss als Sporting-Fan schon fast aufpassen, dass sie einen nicht noch anrufen und fragen, ob man am Wochenende Zeit hat, um vor einem Sturm spielen zu können.
Das sollen sie mal gern machen, bitte. Ich triff auch.
Ja, aber war ja nur ein Trainingsspielchen, von der gar nichts Schlimmes. Aber da gab es noch so ein Überraschungsspiel. Zumindest, wenn man sich anguckt, wie die Leute bei Kicktipp getippt haben.
Ich weiß es.
Sag an.
Weil ich es auch falsch getippt habe, denke ich mal, dass du auf Charlotte New England ansprichst.
So ist es. Und ich verstehe nicht, warum. Weil alle Anzeichen...
Weil Charlotte mich letzte Woche enttäuscht hat.
Alle Anzeichen haben dafür gesprochen. So schlecht hat Charlotte nicht gespielt zuletzt. Dann endlich das weitere Heimspiel. Und gegen eine mehr als katastrophale Refs-Mannschaft. Da war klar, dass der Sieg kommen muss. Es haben 2 Leute aus der Kicktipp-Gruppe mit einem Sieg getippt. Die haben natürlich ordentlich Punkte kassiert. Und der Rest sollte sich im Charme in die Erde eingraben. Weil das war klar, dass Charlotte das Ding machen wird. Das wollten sie sich nicht nehmen lassen.
Vor allem auch wieder, glaube ich, vor 35.000 Fans. Also auch wieder sehr starke Kulisse für die MLS. Und Swiderski mit einem Doppelpack, was halt so ein DB auch machen sollte. Und Ben Bender auch mit Tor und Vorlage in dem Spiel. Also der MLS Nummer 1 Draft-Pick, der ist in der MLS schon echt gut angekommen. Also, ja. Sie kommen, glaube ich, so langsam vielleicht in Schwung. Mal gucken, wie es die nächsten Spiele aussieht.
Ja. Also, war tatsächlich durchaus auch solide. Muss man ihn lassen. Und gut, sie werden am Ende nicht die Meisterschaft erreichen. Das dürfte allen klar sein, weil sie haben ja zuletzt auch gegen die etwas stärkere Teams, also zum Beispiel LA Galaxy und auch Atlanta, haben sie ja verloren, aber muss man auch sagen, jetzt nicht besonders hoch, also die können durchaus schon was. Und ja, gegen so schwächelnde Teams wie die Refs, die tatsächlich einfach eine pure Enttäuschung sind, haben sie dann gezeigt, was sie können. Und was sagt ihr zu den Refs?
Ja, die sind eine pure Enttäuschung bis jetzt. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ich denke es mir mal schon, dass die sich fangen werden, aber ist halt die Frage, wann. Da muss man aufpassen, dass die kein Toronto vom letzten Jahr werden.
Ja, es wirkt halt irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Vom Kader her sind sie richtig stark. Mit ihrem Trainer sind sie richtig stark. Aber trotzdem funktioniert halt einfach überhaupt nicht. Von vorne bis hinten nicht. Was möglicherweise so ein Faktor sein könnte, ist der Torwartwechsel, der bei ihnen da hinten stattgefunden hat.
Aber wieso spielt Turner nicht mehr?
Kann es sein, dass der verletzt ist? Weil er ist ja auch beim US Men National Team nicht mit dabei.
Ja, aber ich lese halt nichts zu den. Das ist allgemein, ich finde diese Saison so schwer rauszufinden, wo Spieler verletzt sind. In den Spielberichten steht es teilweise nicht drin und bei Fantasy wird es auch nicht angezeigt. Da kriegst du nicht mit, wenn ein Spieler verletzt ist, irgendwie diese Saison. Ich weiß nicht, ich tue mir da irgendwie richtig schwer. Aber ja.
Ja, ansonsten ist das bei den Refs tatsächlich sehr random. In der Champions League waren sie auch eine pure Enttäuschung. Und na, da ist auf jeden Fall noch extrem viel Arbeit für sie am Start. Weil ansonsten wird das ein katastrophales Jahr, was es eigentlich nicht sein dürfte bei dem Kader. Und wenn du dann gegen so einen Liga-Neuling verlierst, mit einem, würde ich schon behaupten, etwas schwächeren Kader, dann musst du auf jeden Fall nochmal ein bisschen in die Nachschulung gehen, damit es funktionieren kann. Ich würde sagen, wir gehen auch mal kurz in die Nachschulung und dann melden wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Herzlich willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und es geht weiter und wir machen einfach weiter mit einer Person, die definitiv zur MLS-Legende werden wird. Das hat die Person in den letzten Spielen auf jeden Fall bewiesen. Wir reden nämlich über Real Salt Lake, die ja ein bisschen überraschen. Oder was sagt ihr?
Ja, definitiv. Die letzten drei Spieltage bis jetzt Spieltag 4, hat Salt Lake wirklich Teams geschlagen, die man erstmal schlagen muss. Darunter die Sounders mit, klar, nur 1-0, aber man muss ihn auch erstmal schaffen. Jetzt kürzlich aber auch Nashville.
Ja, und sie haben sehr früh angefangen zu treffen. Nämlich, ja, mit diesem Spieler, der wird zur MLS-Legende werden. Willst du ihn nennen, Vincent?
Ja, das ist jetzt mein zukünftiger Fantasy-Stürmer für den nächsten Spieltag, weil Salt Lake gegen Kansas spielt. Und gegen die hat er ja schon mal getroffen, nämlich Bobby fucking Wood. ich glaube, wenn er so weiterschießt, dann wäre das ein potenzieller Stürmer für Hamburg, könnte ich mir gut vorstellen. HSV könnte sowas echt gebrauchen im Sturm. Ja, könnte ich mir da gut vorstellen, dass er da hinpasst irgendwie. Keine Ahnung, passt, finde ich. Aber ja, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber der ist gerade, ja, er blüht wieder auf. Und Tate Schmidt hat dann später noch das 2-1 gemacht, der zurzeit auch sehr gut unterwegs ist. Also, ja, bei Salt Lake, da stimmt gerade alles. Zwischenzeitlich hat es dann noch von Walker Zimmerman das 1-1 kassiert, mit Vorarbeit von Hani Mukta. Aber, ja, letztendlich hat man wieder den Sieg geholt und ist gerade sehr stabil dabei.
Die Kombi Mutgard zu Zimmermann, die hat mein Fantasy-Team reichlich Punkte beschert.
Ohne Witz, ich hatte Walker Zimmermann ja eigentlich auch in der Verteidigung, hab ihn dann da doch wieder rausgenommen. Hab Hani Mukta drin, aber Walker Zimmermann nicht. Aber ist auch okay, ich kann damit leben. Aber das Gute ist, dadurch, dass du Vincent Bobby Wood jetzt ins Team nimmst, weiß ich, dass er nächste Woche nicht treffen wird. Und dann brauche ich ihn gar nicht erst in den Kader nehmen.
Dann kannst du Saloy nehmen, den habe ich ja jetzt rausgenommen.
Nee, ich glaube, den nehme ich lieber nicht. Aber wen man eventuell auch nicht nehmen sollte, ist Dex McCarthy. Der hatte einen nicht so guten Moment, könnte man fast sagen. Indem er, wann war das gewesen, kurz vor Schluss, 94. Minute oder so?
Ja.
War er nicht so gut drauf, um es mal nett zu sagen. Der junge Real Salt Lake Spieler, der auch noch seine Premiere an dem Tag hatte, das erste Mal spielen durfte. Wer war es denn gewesen?
Brody?
Brody, er könnte sein. Er lief mit dem Ball natürlich zur Eckfahne, weil es war die 94. Minute. Und dann wurde ihm da so ein bisschen gegen die Beine getreten, daraufhin stürzte er und klemmte natürlich den Ball zwischen sich und dem Rasen ein. Und Dex dreschte dann da ziemlich arg gegen den Ball. Und das sieht auf jeden Fall überhaupt nicht schön aus. Und wird mit Sicherheit auch eine Strafe mit sich führen. Aber das Gute ist, und ich habe auch damit gerechnet, dass es kommen würde, Dex hat tatsächlich bei Social Media dann ein Statement veröffentlicht, also kein wirkliches Statement, um sich rechtfertigen, sondern einfach nur, um sorry zu sagen, die Situation so ein bisschen zu erklären. Und ja, wie er künftig, oder dass er das künftig natürlich nicht mehr machen wird, dass ihm da im Prinzip so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt ist und auch so ein bisschen Frustration, weil man lag natürlich auch 1-2 hinten. Und dann ist natürlich so ein kleines Zeitspiel auch nicht immer das Feinste. Obwohl jetzt in dem Moment kein großes Zeitspiel vorlag. Was habt ihr zu dieser Szene gesehen oder wie fandet ihr sie?
Erstmal zu vervollständigen, das war Davies, der eingewechselte, der getreten wurde. Und ja, die Szene unglücklich. Das sind ihm halt einfach kurz die Sicherung durchgebrannt. Darf dir als Spieler wie Dex McCarthy, es ist eigentlich nicht passieren. Ist jetzt passiert, umso größer finde ich, dass er hinsteht und sagt, hier, ich habe Scheiße gebaut, darf mir nicht passieren, wird doch nicht mehr passieren.
Ja, dazu kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein. Aktuell heißt es wohl Einspielsperre. Ich glaube auch, dass seine Social-Media-Reaktion da ganz gut geholfen hat, dass es da nicht eine höhere Strafe gibt. Weil wenn du dich natürlich als Spieler hinstellst und die Strafe oder selbst mitteilst, dass du selbst siehst, dass du das falsch gemacht hast, dann kann man da vielleicht auch nochmal ein bisschen positiver reagieren. Zumal er ja auch kein Spieler ist, der groß mit Gewalt oder ähnlichem auffallen würde, sondern eigentlich eher in die Kategorie Gentleman gehört. Ansonsten habt ihr noch was zu dem Spiel?
Mm-mm.
Da gibt's ja so ein Team, die häufiger mal in verschiedenen Stadien spielen. Und dieses Mal haben sie wieder in dem einen Stadion gespielt, wo sie am häufigsten meistens spielen. Nämlich der New York City FC. Hatte Philly zu Gast. Und ich weiß gar nicht, haben wir denn schon über den MLS Champion Banner gesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was sagt ihr denn dazu?
Normalerweise sprechen wir ja nicht über Mobbing, aber ich glaube, da ist es angepasst. Angebracht.
Ja, angebracht also, haben sie ihn tatsächlich auch.
Irgendwie so, dass man ihn mit einer Nahaufnahme vielleicht noch erkennen konnte. Ja, also ich glaube, das Yankee Stadium hat ja verboten, dass eine New York City FC so einen fetten MLS-Champion-Banner aufhängt. Und dann mussten die, weil halt nicht mehr Platz ist auf diesen, wie nennt man das, Werbefläche oder so zwischen den Sitzreihen, Ober- und Unterrang, haben die dann so einen ganz kleinen Banner. Wie groß waren der ungefähr? Vielleicht 2 auf 1 Meter oder irgendwie so, wenn maximal. Überhaupt.
Ungefähr Größe meines Monitors, würde ich sagen, wenn überhaupt.
Ja, also irgendwie so, haben die so einen kleinen Banner dann aufgehängt und, wenn du rausgezoomt hast oder das Spiel geguckt hast, hast du nichts gesehen, außer dass da vielleicht so ein hellblaues Viereck rumhängt, aber konntest halt nicht erkennen, was es war. Und das ist dann halt schon echt traurig, so wenn selbst das Stadion, in dem du zahlst, dass du spielen darfst, nicht mal dir erlaubt, für einen Spieltag einen Banner aufzuhängen. Und ich glaube auch an dem Tag, wo das war, hat dieses Stadion, das hat ja auch Social-Media-Kanäle, hat nichts dazu gepostet. Also das Yankee Stadium, da habe ich auch was gesehen. Und die haben, glaube ich, andere Sachen gepostet, wie, was weiß ich, dass da irgendeine Aufführung ist. Und irgendwas, ich glaube, über ein Bundesligaspiel oder so, was nichts mal mit der MLS zu tun hat. Und nicht mal was über New York City FC. Und das ist schon sehr irgendwie lustig und traurig zugleich.
Ja, da gibt's eine Person wie bei TikTok, die hat sich mal die Instagram-Seite vom Yankee Stadium angesehen und festgestellt, dass irgendwie in den letzten 2 Jahren nur 2 Beiträge zum New York City FC gemacht wurden. Und ansonsten sind in der Zwischenzeit so irgendwelche ganz komischen, absurden Konzerte dort beworben worden. Es ist irgendein Premier League-Spiel, was, glaube ich, beworben worden. Was, keine Ahnung, dort hat's ja nicht stattgefunden, aber sie haben denen halt eine Werbefläche gegeben. Und so ganz viele verschiedene andere Sachen, aber zum New York City FC kommt da auf deren Seite nicht so richtig viel. Also man scheint da auch nicht so richtig willkommen geheißen zu werden. Und ja, der Championship-Banner ist jetzt natürlich, ja, so ein bisschen die Krönung des Ganzen. Selbst die MLS-Spieler machen sich darüber lustig. Und bei jedem Heimspiel, was ich bisher gesehen habe, hat man danach im Internet von eigentlich ganz normalen Accounts Fotos gefunden, wie die Leute auf ihren Sitzen sitzen und dann einfach nur ein Foto gemacht haben und dann einen riesen Kreis um dieses kleine Banner nach dem Motto, ich hab's gefunden. Also das ist quasi so ein kleines Wo ist Walter Spiel geworden, um dieses Banner zu finden. Aber ja, für New York City FC ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Sie haben ja ganz viele verschiedene Heimstadien. Die nächsten Spiele sind ja dann auch wieder mit in der Red Bull Arena. Schön dem Gegner das Geld in die Tasche stecken. Und das eine Champions League Spiel jetzt vor kurzem war ja wieder in Connecticut gewesen. Und das war auch ein bisschen absurd, weil gegen wen haben sie denn da gespielt gehabt? Weißt du das ja?
Die haben doch das Team aus Honduras oder so gehabt.
Ja, also auf jeden Fall ein Team, was eine etwas längere Anreise hat. Und in dem Stadion waren, ich glaube, so roundabout 10.000 Zuschauer oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl. Und von diesen 10.000 Zuschauern waren nicht einmal 500 vom New York City FC, die anderen waren von der hondurischen Mannschaft. Und das haben sogar die eigenen Fans vom New York City FC festgestellt, weil die offensichtlich keinen Bock hatten, unter der Woche nach Connecticut zu reisen, während die Fans aus Honduras halt hingefahren sind.
Tja.
Ja, und jetzt bei dem Spiel gegen Philly lief es ja auch nicht so richtig gut, weil Philly siegte mit 2:0 gegen den amtierenden Meister. Ja. Hattet ihr die Partie gesehen?
Highlights habe ich gesehen.
Ein Stück weit. Ich kam dazu, als es 2:0 stand, soweit ich weiß.
Vincent, hattest du nicht sogar Bedore zuvor noch im MLS Fantasy Team?
Ja, den hatte ich drin, den habe ich raus, weil er schlecht war und jetzt hat er getroffen. Mann, ich hasse es. Und dann habe ich bei New York City FC auch noch Jason als Ersatzstürmer geholt, weil der richtig gut Punkte macht und billig ist. Und wo spielt er? Als Rechtsverteidiger. Was eine Scheiße. Welcher Stürmer spielt Rechtsverteidiger? Hat natürlich 0 Punkte gemacht. Super. Obwohl er gespielt hat, hat er 0 Punkte gemacht. Mann, ich könnte kotzen, echt.
Ja, also holt euch gerne Tipps für MLS Fantasy bei Vincent. Und nehmt nicht die Spieler, die er hat, aber nehmt gerne die Spieler, die er zuvor drin hatte. Und dann wird es schon mit dem Spieltagssieg.
Safe.
Ja, ansonsten war das, fand ich, aber auch eine sehr ungefährdete Partie für Philly eigentlich. In der ersten Halbzeit schon mit 2:0 in Führung gegangen. Danach war nicht mehr so richtig viel los. Außer natürlich so ein paar Fouls, die mit dabei waren. Aber nichts Besonderes. Und ja, für den New York City FC, die sich natürlich auch aktuell noch mit auf die Champions League konzentrieren. Sieht's in der Liga aktuell noch nicht so rosig aus. Aber ich glaube, auch wenn die Champions League dann rum ist, dann geht da auch ein bisschen mehr Konzentration hin.
Ja.
Ja, ansonsten, Dallas Portland war auch noch. Was ja, sagt ihr dazu?
Torreiches Spiel. Ich glaube, 5 Tore sind gefallen. 4:1 für Dallas. Und ja, ihr Homeground-DP Ferreira war auch wieder on fire mit einem schönen Hattrick in 10 Minuten. Kann man mal machen. Und ich glaube sogar 4:1 hat er vorbereitet. Also
ja, genau.
Der hat ja total Bock gehabt. Das ist auch wahrscheinlich wieder so ein Spieler, wenn man sich denkt, oh, der ist gut, den hole ich mir fürs Fantasy. Im nächsten Spiel wird er scheiße sein, Leute. Also nicht zu überhastet sein. Okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist er wahrscheinlich trotzdem gut, aber okay. ja, auf alle Fälle, Dallas ja, hat die Timbers vernascht eigentlich, als wären die Cincinnati von letzten Jahr. So, ein bisschen. Ich finde allgemein, die Timbers sind auch noch nicht so gut in Fahrt. Die haben sich immer mit den Punkten ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, durchgelackt ein bisschen. Die hatten immer viele Unentschieden. Aber ich fand, spielerisch ist da auch noch nicht so das da, was man eigentlich von ihnen erwartet. Mal gucken.
Aber das ist gefühlt bei den Timbers jedes Jahr so, dass sie etliche Spieltage erstmal brauchen, bis sie sich fangen. Und dann irgendwann kurz vorm Schluss fällt ihnen offensichtlich immer auf, oh, wir müssen doch noch ein paar Punkte machen, um da in die Playoffs zu kommen. Und dann kommen erst die Siege.
Mhm.
Nur so viel machen, wie man machen muss im Prinzip.
Ja, das stimmt. Ist ein gutes Motto.
Ich würde vorschlagen, wir machen noch eine kurze Pause. Und danach müssen wir noch kurz über das US Men National Team sprechen. Weil auch die müssen ja bald wieder an den Start gehen und da geht's immer noch um die WM-Qualifikation. Also bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wie gerade eben schon angekündigt, geht es jetzt um das US Men National Team. Die sind in dieser Woche in der Qualifikation zur WM und treffen dort als nächstes am Freitag schon auf den Erzrivalen Mexiko. Für beide Teams könnte das sehr spannend sein, weil beide Teams sind aktuell auf Platz 2 und 3 in der Tabelle, haben beide 21 Punkte. Panama, die auf Platz 4 sind, haben 17 Punkte. Dementsprechend das Team, was diese Partie gewinnt, hätte zumindest schon mal sehr gute Aussichten, direkt qualifiziert zu sein. Das Team, was verliert, könnte eventuell dann doch nochmal, wenn es ganz doof läuft, mit Panama den Platz tauschen und müsste dann in die K.O.-Phase gegen die anderen Gruppen sozusagen gehen. Was sagt ihr denn zum US-Men-National-Team-Kader aktuell?
Im Großen und Ganzen finde ich ihn eigentlich gar nicht schlecht. Das sieht echt stabil aus. Ja gut, das sind halt vielleicht so... Aber wie gesagt, so Spieler brauchst du vielleicht spielen. Ob sie dann spielen wirklich, das wird ja die andere Frage. Ich denke mal eher nicht oder vielleicht Kurzeinsätze, aber...
Hallo, hier spricht Anna aus der Postproduction. Ihr hört hier selbst, an dieser Stelle gibt es irgendeinen Fehler an Vinzens Tonspur. Wir vermuten, dass eine mexikanische Wettmafia diese Tonspur heimlich zerschnitten hat, damit die Analyse von Vincent gar nicht erst an die Öffentlichkeit kommt, weil sie natürlich den Sieg für ihre Mannschaft haben wollen. Er sprach unter anderem über die Zusammensetzung des Kaders, er sprach aber auch über die Verletzung von Brandon Aaronson und wer dazu nachrücken konnte und auch über Timothy Weah, über den wir gleich noch mehr hören werden. Was bei Timothy Weah irgendwie immer so ein bisschen das Problem ist, finde ich, ist es ja, dass er ziemlich verletzungsanfällig ist. Das sind meistens keine Langverletzungen, sondern immer nur so über 2 bis 4 Spiele. Aber trotzdem allein in dieser Saison jetzt hat er schon 2 Verletzungsunterbrechungen gehabt. Und das könnte natürlich in so einer Qualifikationsrunde auch ein bisschen ungünstig sein, wenn ein solcher Spieler dann wieder wegen einer kurzfristigen Verletzung ausfallen könnte. Und man, wenn man Pech hat, vielleicht nicht nochmal schnell jemanden nachberufen kann. Ja, außerdem ist nach Mexiko lautet der nächste Gegner ausgerechnet Panama. Und mit Panama gibt's leider nicht so gute Erinnerungen, was so eine WM-Qualifikation angeht. Weil es war meines Erachtens nach damals tatsächlich das Spiel gegen Panama, was sie verloren hatten, weshalb sie sich nicht zur WM qualifiziert hatten. Und ich erinnere mich da noch, sie haben damals in Panama gespielt und es hatte an dem Tag ziemlich stark geregnet. Deshalb war rund um den Platz, haben sich große Pfützen gebildet. Und dann hat man, haben die Betreuer des Teams die Spieler über diese Pfützen getragen per Huckepack, damit sie dann mit trockenen Füßchen auf den Rasen gehen können. Und das war so das Sinnbild einfach des Spiels. Und ich bin davon wirklich schwer traumatisiert und befürchte einfach erstmal das Schlimmste. Wenn sie am Freitag gegen Mexiko gewinnen sollten, dann dürfte es entspannter werden. Aber sollten sie verlieren, ist dann der nächste Gegner Panama. Und dann wird's nochmal richtig knifflig, weil die Partie müssen sie eigentlich gewinnen, um sicher bei der WM teilnehmen zu können. Wenn sie denn teilnehmen wollen. Wenn sie nicht wollen, ist das auch okay. Muss ja auch nicht sein, dass jeder bei dieser WM teilnimmt jetzt. Daniel, was sagst du zum Kader? Sind Seattle-Spieler dabei? Ich glaube nicht, oder?
Tatsächlich, dieses Mal sind es nur
Doch, John Morris.
Spieler dabei, außer dass ich John Morris, stimmt. Kader ist in Ordnung. Definitiv.
Oh, also, Christian Roldan ist auch dabei.
Ah, stimmt. Ja. Jetzt nicht, genau, ja. Nee, als Kader ist ziemlich stark. Man muss Mexiko schlagen und man muss Panama schlagen. Das sind 6 Pflichtpunkte für das Team von Frank Berhalter. Gibt's keine 2 Meinungen.
Ja, gerade Mexiko ist leider nicht immer das einfachste Team. Und ja, muss man abwarten. Immerhin ist die Partie, nee, die ist auch noch auswärts. Also die ist in Mexiko, gegen Mexiko. Ich glaube, das wird richtig hart. Die Partie gegen Panama ist zum Glück dieses Mal zu Hause. Also kann man stark davon ausgehen, dass sie irgendwo im Norden spielen werden, damit sie wieder den Wetterfaktor mitnehmen können. als kleine Rache für den Wetterfaktor damals. Und die letzte Partie wird dann sein auswärts gegen Costa Rica am 31. März. Und Kanada dagegen haben ebenfalls noch 3 Spiele. Sie spielen jetzt als erstes auswärts gegen Costa Rica. Danach spielen sie zu Hause gegen Jamaika. Und ihr letztes Spiel ist gegen Panama. Könnte eventuell auch nochmal interessant werden. Und ich glaube, Mexiko hatte jetzt relativ einfache Gegner. Oh, die haben sogar noch 4 Spiele. Erstmal gehen die USA zu Hause, dann auswärts gegen Honduras, dann zu Hause gegen El Salvador und zuletzt auswärts gegen Guatemala. Ach, dann wäre eigentlich ein Sieg gegen Mexiko wirklich wichtig, weil Mexiko ja noch ein Spiel mehr hat. Ansonsten?
Ja, einfach gewinnen, dann hat man weniger Sorgen und fertig.
Sehr, sehr gute These.
Schon, oder?
Ansonsten, in der MLS wird jetzt in dieser Woche nicht so richtig viel sein. Wahrscheinlich, weil die Teams ja vor allem unterwegs sind oder die Teams mussten ja Spiele abstellen für die US-Nationalmannschaft. Und es wird in dieser Woche lediglich die Partie Charlotte FC gegen Cincinnati geben. Dann Sporting Kansas City gegen Real Salt Lake. Und die Timbers zu Hause gegen Orlando. Gibt es zu irgendeinem Spiel eine Empfehlung? Ein Spiel, was man sich unbedingt ansehen sollte?
Auf alle Fälle nicht die Vernichtung am Sonntag um 0 Uhr. Ich würde Charlotte Cincinnati als spannendes Spiel bezeichnen, tatsächlich.
Würde ich auch sagen. Ich vermute eher, dass Charlotte gewinnen dürfte.
Es ist sehr knapp, aber ich würde auch sagen, weil sie halt einfach daheim spielen, wieder eine fette Crowd haben werden. Cincinnati, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie Vasquez trifft, würde ich schon wieder fast sagen. Von dem sind sie gerade sehr abhängig. Aber das Potenzial ist da, ein echt geiles, spannendes Spiel zu werden. Aber ich tendiere auch zu Charlotte tatsächlich.
Und du, Daniel, welches Spiel wirst du dir ansehen?
Je nachdem. Nein, also ich denke, dass das Spiel von Charlotte schon gut werden kann. Aber es wird sich halt zeigen. Aber am meisten Bock habe ich tatsächlich eher auch auf Kansas gegen Salt Lake. Aber es kommt ja zu einer späten Uhrzeit.
Da fällt mir übrigens gerade ein, das Real Salt Lake Spiel gegen Nashville ist von einer Frau gepfiffen worden. Das ist mir auch erst gar nicht so aufgefallen, sondern erst in den Highlights dann, als ich die Szene um Dex nochmal gesehen habe. Erst da habe ich sie das erste Mal so an sich wahrgenommen, was, finde ich, immer bei einem Schiedsrichter wirklich gut ist, weil dann heißt es, dass die Partie ruhig gelaufen ist, es keine grobe Situation gab, wo man sich über den Schiedsrichter aufregt, sondern alles entspannt und sauber war, soweit. Habt ihr ansonsten noch irgendwas? Irgendwelche Geschichten, Skandale, Legenden?
Nee.
Nö.
Vielleicht eine kurze Geschichte noch. Es gab tatsächlich einen Kriminalfall, der dafür gesorgt hat, dass es unklar war, ob ein Spieler spielen würde. Es geht nämlich um Derek Etienne Jr., der in der letzten Woche am Donnerstag auf dem Weg nach Hause oder wo auch immer in Columbus überfallen worden ist. Ihm ist die Uhr gestohlen worden, ich glaube das Smartphone auch. War wohl offensichtlich auch alles gar nicht so günstig. Und er hatte dann die Polizei alarmiert, also all das gemacht, was er natürlich macht. Und es gab so ein paar Unsicherheiten, ob er tatsächlich dann mit nach New York reist, um gegen die Rapids zu spielen und ob er tatsächlich spielt. Er hat gespielt und dementsprechend hat ihn die Situation zum Glück nicht so beeinflusst. Er ist auch körperlich zum Glück nicht verletzt worden. Und dann, ja, kann man mal hoffen, dass der oder die Täter schnell gefasst werden, damit sie keine weiteren Fußballer oder Menschen mehr angreifen und überfallen.
Oh, ja, krass. Dann hoffen wir mal das Beste.
So ist es. Aber wenn ihr nichts weiteres habt, dann würde ich sagen, war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne bei Spotify positiv. Und gebt uns auch gerne Feedback. Schreibt uns gerne, welche Themen ihr unbedingt besprochen haben wollt einmal. Oder schreibt uns auch gerne mal eure Meinung zu den Spielen, über die wir gesprochen haben. Dann nehmen wir das gerne in der nächsten Folge mit rein. Ansonsten, unsere Social-Media-Kanäle kennt ihr auf Instagram, MLS Supporters Germany, auf Twitter das Gleiche, auf Twitter auch US Soccer News bzw. Box to Box und auf Facebook ebenfalls US Soccer News. Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche dann.
Tschüss.
Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.